SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
60.000 Mitglieder hat der Sozialverband VDK im Saarland. Er setzt sich ein, wenn seine Mitglieder zum Beispiel Probleme mit der Rente oder im Gesundheitsbereich haben. Gerade eben in Saarlouis hat der VDK seine Bilanz fürs vergangene Jahr vorgestellt. Und mit dabei ein besonderer Fall, eine Frau, für die die Krankenkasse kein neues Hörgerät zahlen wollte. SR3-Reporter René Henken ist vor Ort. René, was ist denn da genau passiert?
Ja, hier geht es um den Fall von Ursula Plasche. Die 83-Jährige hat im Winter 2022 ihr Hörgerät verloren, also da war ja noch Pandemie. Sie musste eine Maske tragen, hat dann unter der Maske Atemnot bekommen, die Maske runtergerissen und dabei auch ihr Hörgerät verloren. Das hat sie aber erst kurz danach gemerkt und dann auch nicht mehr gefunden.
Ich war fürchterlich. Allein auf die Straße ging ich nicht. Ich konnte ja nicht die Straße überqueren. War hinter dir ein Auto, hast du nicht gehört. Und das Gleichgewicht hat ja gelitten. Wenn du nicht richtig hörst, hast du Gleichgewichtsstörung. Du torkelst, ne? Wie besoffen, ne? Obwohl du nur Wasser getrunken hast. Leider ist das so, ne?
Ja, und ab da hat dann Ursula Plasche versucht, ein Hörgerät ersetzt zu bekommen. Das wurde aber immer wieder von der Krankenkasse abgelehnt. Sie hat immer wieder Einsprüche eingelegt, immer ohne Erfolg. Und dann irgendwann hat sie eben über den VDK einen Anwalt eingeschaltet und dann auch vor Gericht Recht bekommen, weil, so sagt das Gericht, mindestens eine grobe Fahrlässigkeit vorliegen muss, dass die Krankenkasse dann im Recht ist. Das ist beim Ausziehen der Maske nicht der Fall. Stefan Geißler hat Ursula Plasche in dem Fall als Anwalt vertreten und der hat auch einen Tipp für alle, denen auch sowas passiert.
Ich würde jedem empfehlen, zunächst einmal Widerspruch einzulegen, sich zu beraten mit dem Hörakustiker, ob nicht vielleicht doch einfach eine Verschlechterung des Gehörs festzustellen ist, was zu einem Anspruch auf jeden Fall für ein neues Hörgerät reichen würde. Und wenn nicht, geben Sie nicht auf.
Ja, und mit der Hilfe hat Ursula Plasche ihr Recht dann bekommen und zumindest für das eine Ohr ein neues Hörgerät auch bezahlt bekommen.
Okay, also das ist jetzt dieser Fall der Frau, der am Ende glücklich ausgegangen ist für sie. Wie verlief denn ansonsten das vergangene Jahr beim VDK?
Ja, im letzten Jahr hat der VDK im Saarland knapp 5 Millionen Euro an Nachzahlungen und Rentenansprüchen erstritten. Insgesamt hatten sie auch dann mehr als 4.000 Verfahren. Im Schnitt war jeder zweite Einspruch oder jede zweite Klage erfolgreich. Das sagt Peter Springborn, der Geschäftsführer vom VDK Saarland.
Wir haben vor allem den Eindruck, dass viele Kostenträger dazu übergegangen sind, vermehrt erstmal Anträge abzulehnen. Vielleicht, das unterstelle ich jetzt mal, in der Hoffnung, dass die Bürger dann auch nicht weiter dagegen vorgehen und man am Ende vielleicht ein bisschen billiger wegkommt. Das macht sich bei uns dadurch sehr deutlich bemerkbar, dass die Ergebnisse in den Widerspruchsverfahren besser geworden sind.
Also wir können festhalten, wenn ein Antrag abgelehnt wird, dann erstmal Widerspruch einlegen und alleine das kann ja dann schon oft zum Erfolg führen.
René Henken war das mit der Bilanz 2024 des Sozialverbands VDK im Saarland. Vielen Dank dir, René. Jetzt geht ein Glückwunsch raus nach Saarlouis und zwar an den Oberstufenverbund Saarlouis. Der ist nämlich gerade beim Geschichtspreis des Bundespräsidenten ausgezeichnet worden für eine Webseite, über ein noch wenig erforschtes Zwangsarbeiterlager in Ensdorf. Und zu einem ähnlichen Thema, da gab es gestern eine Veranstaltung in Saarbrücken. An der Uni des Saarlandes wird über NS-Zwangsarbeiter im Saarland geforscht und die haben gestern einen Überblick geliefert. SR3-Reporterin Katja Preisner war dort jetzt bei mir im Studio. Katja, wie viele Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen waren das im Saarland?
Man geht von 70.000 aus, vor allem aus der Sowjetunion und aus Frankreich. Als Mindestzahl, sagt Fabian Lemmes, der ist Professor für Kultur- und Mediengeschichte an der Uni Saarbrücken und beackert das Thema schon lange. Genau wie vor ihm unsere frühere Fernsehkollegin Inge Plettenberg, der verdanken wir sogar Interviewtöne einer ehemaligen Zwangsarbeiterin der Völklinger Hütte. Das war die Sowjet-Ukrainerin Matriona Schewtschenko. Und hier erzählt sie, wie sie mit 20 Jahren 1942 von den deutschen Besatzern zum Abtransport ins Reich gezwungen wurde.
Die Deutschen bestellten mich auf die Kommandantur. Ich war in der Partei aktiv, im kommunistischen Jugendverband. Sie hatten Listen. Ich musste unterschreiben, dass ich die Stadt nicht verlasse, weil sie sonst meinen Vater zur Arbeit in Deutschland holen würden.
Ja, bei NS-Zwangsarbeit im Saarland, da fällt einem ja auch die Völklinger Hütte ziemlich schnell ein. War das der Schwerpunkt?
Ja, die saarländische Schwerindustrie. Aber ausländische Zwangsarbeiter waren überall, im Handwerk, bei kirchlichen Einrichtungen, bei Bauern und in Privathaushalten. Und es gibt auch noch große Lücken in der Forschung, sagt Fabian Lemmes.
Wir haben ganz wenig unternehmensgeschichtliche Arbeiten. Mir bekannt zumindest nur zwei Studien zur Zwangsarbeit. Das ist die von Inge Plettenberg zur Völklinger Hütte und zur Karcher in Beckingen, der Schraubenfabrik. Auf der anderen Seite wäre ein lohnendes Feld auch, sich mit dem zweiten betrieblichen Arbeitserziehungslager, das wir im Saarland haben, zu befassen. Das erste ist das Arbeitserziehungslager in Etzenhofen, das eingerichtet wurde, um Disziplinarstrafen zu vollstrecken gegenüber widerspenstigen ausländischen Zwangsarbeitskräften auf der Völklinger Hütte. Es gibt aber ein zweites, und das ist das der Saargruben AG bei der Grube Mellin in Sulzbach. Und hierüber wissen wir so gut wie nichts. Das ist gewissermaßen ein weißer Fleck.
Ja, die Infoveranstaltung, bei der du gestern Abend warst, in der Stiftung Demokratie Saarland in Saarbrücken, war die denn gut besucht?
Sehr gut. Das Thema NS-Zwangsarbeit interessiert, ich sag mal, die Leute seit 40 Jahren bis heute.
Meine Freundin studiert Geschichte und dann hat sie mich gefragt, ob ich mitkommen möchte, weil ich jetzt auch demnächst Geschichte auf Lehramt studieren möchte und mir das mal anzugucken.
Weil ich das auch mal wissen wollte, wie die Zwangsarbeit im Saarland hier ausgesehen hat, weil es ist ja dann auch mal spannend zu wissen, was lokal passiert ist und nicht nur bundesweit.
Es wurde zu Hause schon darüber gesprochen. Vor allem die geblieben sind, die hießen Freiarbeiter. Und die haben nachher sich hier geehelicht. Es kamen ja keine Männer mehr zur Ehe. Und dann sind viele geblieben und haben Frauen geheiratet.
Also auch ein wichtiges Kapitel der saarländischen Nachkriegsgeschichte.
Da lohnt es sich weiter zu forschen. SR3-Reporterin Katja Preisner war bei einem Vortrag über die Geschichte der NS-Zwangsarbeit hier an der Saar. Vielen Dank. Ja, wer im Saarland den Notruf 112 wählt, der kann über die Leitstelle auf dem Winterberg über sein Smartphone geortet werden. Das hat den Sinn, dass Feuerwehrleute oder Sanitäter Menschen in Not so schneller finden können. Wenn man die 110 wählt, also die Polizei, war das bislang nicht der Fall. Der Saarländische Landtag will das ändern und hat dazu heute ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Aaron Klein aus dem Landtag hat das verfolgt. Aaron, was steht drin in dem Gesetz?
Ja, also ganz einfach gesagt, die Polizei im Saarland darf jetzt die gleiche Technik nutzen wie die Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdiensten. Das ist die sogenannte Advanced Mobile Location Funktion, also fortgeschrittene mobile Ortung. Diese Software, die ist sowieso schon in den meisten Betriebssystemen von modernen Smartphones integriert und aktiviert sich automatisch, wenn die 112 gewählt wird und sendet dann Standortdaten an die nächste Leitstelle. Das Saarland beteiligt sich seit 5 Jahren an diesem Verfahren, bisher aber eben nur für die Rettung. Leitstelle, nicht für die Notrufzentrale der Polizei. Die dürfen diese Daten im Saarland bisher nicht empfangen. In vielen anderen Bundesländern darf die Polizei das schon, zum Beispiel auch bei unseren Nachbarn in Rheinland-Pfalz.
Also das Saarland hing da jetzt die letzten Jahre hinterher.
Ja, absolut. Innenminister Joost von der SPD, der hat auch gesagt, das Saarland müsse hier ganz selbstkritisch sein. Das hat man halt auf Deutsch gesagt verpennt. Jetzt wird nachgebessert. Die Technik dafür ist, wie gesagt, flächendeckend schon da, nur eben keine Rechtsgrundlage bis jetzt. Heißt, die Technik an den Leitstellen von der Polizei, die muss gar nicht neu eingerichtet, die muss nur aktiviert werden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft zum Beispiel fordert das schon seit langem und hat den Beschluss auch heute direkt begrüßt. Und der Grund, warum das Gesetz heute in erster und auch schon in zweiter Lesung noch vor der Sommerpause durchgeboxt wurde, ist auch nicht die SPD-Landesregierung, sondern die CDU-Opposition. Die hatte das gefordert. Die SPD hat sich jetzt angeschlossen.
Also du hast gerade gesagt, das Gesetz wurde in erster und zweiter Lesung heute durchgebracht. Mhm. Das ist für Saarland hier schon eher ungewöhnlich, oder?
Ja, absolut. Man hat sich zwischen CDU und SPD-Fraktion vorher schon darauf geeinigt. Der Gesetzentwurf an sich, der ist auch ziemlich kurz. Da gab es nicht viel zu besprechen vorher. Also in das schon bestehende Polizeigesetz, das ja erst im Februar grundlegend geändert wurde, wurde einfach ein Absatz eingefügt. Und damit das Gesetz in erster und zweiter Lesung heute durchkam, musste vorher mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden, dass es nicht vor Beschluss in den Ausschuss muss, in dem Fall der Innenausschuss. Das wurde getan. Am Ende zugestimmt haben dann alle Fraktionen im Landtag, SPD, CDU und auch AfD.
Aaron Klein aus unserer Landespolitikredaktion aus dem Landtag. Dort wurde ein neues Gesetz beschlossen, das der Polizei die Handyortung erlaubt, wenn man die 110 wählt. Ungleich behandelt zu werden wegen seiner Herkunft, des Geschlechts oder auch des sozialen Status. Für viele Menschen in Deutschland, aber auch bei uns im Saarland, ist Diskriminierung leider immer noch Alltag. Dagegen gibt es diverse Maßnahmen, Beratungsstellen zum Beispiel, aber auch Gesetze. Einige Bundesländer denken jetzt über ein eigenes Landesantidiskriminierungsgesetz nach. Wie die Diskussion darüber im Saarland verläuft, hat meine Kollegin Denise Friemann recherchiert.
Bundesweit schützt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz uns alle vor Diskriminierung, zum Beispiel auf der Arbeit, im Supermarkt oder draußen auf der Straße. Das reicht allerdings nicht, findet Benas Bleimehl. Sie ist die Leiterin des Antidiskriminierungsforums Saar, die zentrale Anlaufstelle für Betroffene im Saarland. Denn es gibt eine rechtliche Lücke. Das AGG gilt nämlich nur bei Geschäften des täglichen Lebens, sagt sie.
Ich gehe einkaufen, steige in Bus und Bahn, will zum Friseur, in die Diskothek zum Beispiel und vor allem halt auch das Arbeitsleben. Das heißt, innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses haben wir auf Bundesebene einen Diskriminierungsschutz. Das AGG schützt aber halt eben nicht, wenn Personen durch staatliches Handeln Diskriminierung erfahren.
Also weder, wenn wir durch Bundesbehörden diskriminiert werden, noch wenn diese Behörden im Verantwortungsbereich des Landes liegen. Bedeutet, das AGG schützt zum Beispiel nicht vor Diskriminierung durch die Polizei, durch Schulen oder durch andere Landesämter. Benas Bleimehl teilt da die Auffassung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Die Antidiskriminierungsstelle betont, dass der Staat in Bezug auf Diskriminierung für sich selbst im Prinzip niedrigere Standards setzt als in der Privatwirtschaft. Und das kann ja eigentlich nicht sein.
Ein Landesantidiskriminierungsgesetz könnte diese Regelungslücke auf Landesebene schließen. Berlin macht das schon seit 2020 vor. Denn dort gibt es ein solches Gesetz, das unter anderem die Möglichkeit für Betroffene vor Gericht zu ziehen vereinfacht und zum Beispiel auch den sozialen Status als Merkmal für Diskriminierung anerkennt. Bleimehl findet, das Saarland sei in der Pflicht, auch so ein Gesetz umzusetzen.
Weil das einfach die Umsetzung auch europarechtlicher Vorschriften ist. Weil der aktuelle Diskriminierungsschutz, den wir haben durch das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, reicht leider nicht aus.
Bislang gibt es so ein Gesetz nur in Berlin. Andere Bundesländer wollen nachziehen. Im Saarland ist das bisher allerdings nicht geplant, trotz Regelungslücke, erklärt die Staatssekretärin des Sozialministeriums Bettina Altesleben von der SPD.
Die rechtliche Lücke, die Sie ansprechen, würde ich sagen, müsste man in einer Novellierung des AGG mit aufnehmen, weil die trifft ja nicht nur uns im Saarland, die trifft ja auch auf andere Bundesländer zu. Und ich würde es besser finden, wenn wir in dem Rahmen das Bundesgesetz novellieren.
Außerdem gäbe es ja bereits viele Hilfsangebote, wie das vom Land geförderte Antidiskriminierungsforum. Die Verantwortung sieht das Sozialministerium beim Bund. Offenbar auch, wenn es um ein Gesetz für saarländische Landesbehörden geht.
Ein eigenes Landesantidiskriminierungsgesetz, um Menschen im Saarland vor ungleicher Behandlung, zum Beispiel durch Polizei, Schulen oder Ämter zu schützen, ist im Saarland also erstmal nicht geplant. Denise Friemann aus der Landespolitik-Redaktion hat berichtet.